Ja, das heutige Thema zur Ehre Gottes Leben passt eigentlich gar nicht in unsere Welt, in unsere Gesellschaft, wo fast jeder Mensch versucht, sich um sich selbst zu drehen. Ja, wo man allgemein versucht, das Beste aus dem eigenen Leben herauszuholen. Da deutet ja dieses Thema an, dass wir Menschen versuchen, überlegen, überdenken, wie wir einem anderen dienen können. Und das ist nicht irgendeiner, nicht irgendein Mensch, nicht irgendeine höhere Instanz, sondern es geht dabei um den lebendigen Gott. Es geht dabei um den Herrn Jesus, den Sohn Gottes. Und wir wollen heute einiges dazu hören. Ich lese zunächst einmal einen ganz, ganz bekannten Text, wage aber trotzdem auch darüber noch etwas zu sagen. Johannes 15, ab Vers 1. Evangelium Johannes, Kapitel 15, ab Vers 1. Da steht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Menschen fragen immer wieder neu, was der eigentliche Lebenssinn ist. Und wir haben gestern Abend schon bei der Thematik ja diesen Gedanken berührt. Warum leben wir überhaupt? Was hat Gott sich eigentlich gedacht, als er Menschen schuf und sie in diese Erde setzte? Nun, ich glaube, was Menschen allgemein sich vorstellen, haben wir ein Stück gestern Abend gehört und das wissen wir auch so ganz landläufig. Dass jeder versucht, sein eigenes Leben so gut wie möglich zu gestalten, das Beste dabei herauszuholen. Und deswegen erkennen wir auch diese Hetzjagd nach dem Sinn des Lebens, nach dem, was man auf dieser Erde so finden kann. Und es ist oftmals ein verzweifeltes Leben, das erkennen wir. Weil ja jeder Mensch ganz realistisch feststellen muss, dass dieses Leben praktisch von der Zeit her gesehen eine Einbahnstraße ist. Mit jedem Tag, mit jeder Stunde, mit jeder Sekunde kommt man einem ganz bestimmten Punkt entgegen. Und das ist der Tod. Und der Tod ist das Sicherste im Leben. Das wissen wir alle. Und da erkennen wir, dass viele Menschen dann mit jedem Jahr immer hektischer nach dem Sinn des Lebens suchen. Und vielleicht immer mehr feststellen müssen, dass sie irgendwie leer geblieben sind. Und das äußert sich dann vielleicht bei älteren Menschen, dass sie nur noch so in den Tag hineinleben. Dass sie auf den nächsten Rententermin warten und hoffen, dass die Rente noch gezahlt wird. Dass sie vielleicht sich auf die nächste Mahlzeit freuen, weil das das Einzige ist, worauf man sich noch freuen kann. Eine großartige Zukunft hat man ja nicht mehr. Das Leben als solches, wie man es verstanden hat, ist ja fast vorbei. Wir haben vielleicht gestern Abend schon gemerkt, dass das an den Vorstellungen Gottes ja weit, weit vorbeigeht. Dass Gott, als er den Menschen schuf, ja viel, viel mehr vorhatte. Dass der Mensch nicht nur in Gemeinschaft mit Gott leben sollte, sondern ihn auch anbeten sollte. Dass der Mensch diese Erde zurückgewinnen sollte durch Gehorsam für Gott. Und dass Gott den Menschen in seinem Bilde geschaffen hat. Ein Stück wesensgleich, als freie Persönlichkeit, als Persönlichkeit, die lieben kann aus freien Stücken, die sich damit auch Gott freiwillig zuwenden kann und
Ich glaube, das alleine kann uns auch motivieren, als Menschen in dieser Welt zu leben. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, der sich damit ganz eng verbindet mit dem, was wir gestern Abend herausgestellt haben, dass wir als Menschen dazu bestimmt sind, Gott zu verehren und zu verherrlichen. Dass wir zur Ehre Gottes leben sollen, das ist die Grundbestimmung unseres Menschseins. Dass es sich gar nicht um uns alleine dreht in einem Egoismus, sondern dass unser Leben einem anderen gehören soll. Und ich deutete schon an, dass es dabei um Gott geht. Und das wollen wir uns immer wieder ganz, ganz deutlich machen, wem wir dienen dürfen. Dass die höchste Berufung, die wir uns überhaupt vorstellen können, dass Gott uns in seine Gemeinschaft beruft und uns sogar noch Aufgaben gibt, dass wir ihn anbeten dürfen, dass wir überhaupt zu ihm beten dürfen, das ist schon ein Vorrecht. Und so erwartet Gott einfach von der Grundbestimmung des Menschen her, dass wir ihn groß machen, verherrlichen. Und es ist ja ein Dienst am Höchsten. An der höchsten Person, die wir uns überhaupt vorstellen können. Wir sollen dem lebendigen Gott dienen. Und deshalb, glaube ich, erwartet auch Gott, dass wir unser ganzes Leben geben. Dass wir alles geben, dass wir unser Äußerstes geben zum Dienst für den Höchsten. Und das ist eigentlich ein Prinzip, was wir auch in der Bibel finden. Eine Stelle zuvor aus dem Propheten Maleachi. Kapitel 1, Vers 6. Und da steht, ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Diesen Vers wird uns ein Prinzip deutlich gemacht, dass Gott ein Recht hat auf seine Verehrung. Hier wird ein Prinzip deutlich gemacht, dass der Sohn den Vater ehrt und dass der Knecht seinen Herrn ehrt. Und Gott fragt hier, ja nun, wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Und ich habe so den Eindruck, dass wir als Menschen insgesamt von diesem Prinzip gewaltig abgewichen sind. Obwohl es eigentlich ja logisch ist und vernünftig ist, das Geschöpf ehrt den Schöpfer. Ein schöner Tisch von einem Tischler produziert, geplant, erdacht, aus sehr gutem Holz dann produziert, weist auf die Fähigkeiten des Tischlers hin. Auf den, der diesen Tisch geschaffen hat für einen ganz bestimmten Zweck. Und das Geschaffene dient dem Erschaffer. Und niemals umgekehrt. Wir werden niemals einen Tischler sehen, der seinen Tisch anbetet und dem Tisch dient, sondern umgekehrt läuft das Ganze. Wir werden keinen EDV-Programmierer vor seinen Computerknien sehen, der seine Software anbetet, die er selbst zusammengedacht hat und bewirkt hat. Sondern es läuft immer umgekehrt. Und dieses Prinzip ist uns heute als Menschheit allgemein ein Stück verloren gegangen. Wir dienen nicht mehr dem Gott, dem lebendigen Gott, dem ewigen Gott, sondern wir dienen uns selbst. Und von diesem Ansatz ausgedacht, ist es eigentlich ein ganz wunderbarer Gedanke, dass Gott alle unsere Fähigkeiten, die wir haben, zum Dienst für ihn gegeben hat. Vielleicht überdenken wir das mal, vielleicht haben wir es bisher übersehen. Und damit meine ich auch die ganz praktischen Fähigkeiten, nicht nur die Fähigkeiten zum Beten, nicht nur die Fähigkeit in der Bibel zu lesen oder etwas aus der Bibel weiterzugeben, sondern alle Fähigkeiten sind zunächst einmal dafür da, Gott zu ehren, Gott zu loben, Gott groß zu machen. Dazu gehört schon einmal die Sprache, die Gott uns gegeben hat, dass wir etwas formulieren können. dass wir nicht nur irgendwelche instinktgesteuerten Laute von uns geben wie die Tiere, sondern etwas frei formulieren können, was vor uns noch nie einer so formuliert hat, was aber als Möglichkeit uns gegeben wurde. Und so soll unsere Sprache diese großartige Möglichkeit zunächst einmal auch genutzt werden, um Gott zu verehren. Aber ich denke auch an alle weiteren Fähigkeiten, praktischen, handwerklichen Fähigkeiten, geistige Fähigkeiten. Das alles hat uns Gott gegeben, um ihn groß zu machen. Und natürlich auch, wie wir es gestern hörten, um diese Erde zu beherrschen, zu verwalten, zu bewahren, so wie uns das hier im ersten Buch Mose berichtet wird. Wir wissen dann, dass der Bruch kam. Ich deutete auch gestern Abend schon darauf hin, dass der Bruch kam durch die Sünde. Und dass durch die Sünde der Tod in diese Welt kam und der Tod in unser Leben. Aber es passierte noch mehr. Durch diese Sünde wurden wir auch unfähig, zur Ehre Gottes zu leben. Denn durch die Sünde wurde uns die Würde als Menschen genommen. Da wurde uns praktisch das Rückgrat gebrochen. Satan konnte immer wieder triumphierend sagen, die Geschöpfe Gottes habe ich überlisten können. Seht doch, sie dienen mir jetzt. Sie haben auf meine Stimme gehört. Ich wage nicht so weit zu gehen, zu sagen, dass vielleicht Satan auch sogar Gott noch Vorhaltung gemacht hat. Was ist denn aus dieser Menschheit geworden? Verehren dich die Menschen denn noch? Nein, sie folgen mir. Genau das Gegenteil tun sie. Und mit diesem Bruch durch den Sündenfall haben wir die Würde verloren, die wir bei Gott hatten, die wir auch darin hatten, dass wir im Bilde Gottes geschaffen worden sind. Aber durch den Sündenfall zeigt sich nicht mehr in der Menschheit das Bild Gottes, sondern vielmehr das Bild Satans. Und ich habe den Eindruck, das wird mit jedem Jahr schlimmer. Dass sich die Wesenszüge Satans immer mehr verdeutlichen in der Menschheit. Eigentlich sollte es ganz umgekehrt sein. Gottes Wesenszüge, die Liebe, die Treue, die Barmherzigkeit, die Hilfsbereitschaft, ja die Heiligkeit. Und viel, viel mehr sollte sich im Menschen zeigen. Und das sollte ja geradezu Gott verehren. Dass an seinen Geschöpfen, durch seine Geschöpfe, diese Wesenszüge ganz deutlich würden. Und insgesamt, wenn wir den Strich ziehen und das zusammenziehen, müssen wir sagen, wird heute Gott nicht mehr verehrt durch die Menschheit, sondern verunehrt. Weil man einfach nicht mehr auf das hört, was er sagt. Man ignoriert es. Die Menschen heutzutage stehen ja gar nicht mehr gegen Gott. Sie sind keine Antitheisten, sondern sie sind Atheisten. Und das heißt, dass man Gott überhaupt nicht mehr in seine Überlegung mit einbezieht. Man hat es nicht mehr nötig, gegen Gott zu sein. Er existiert einfach nicht mehr, wie Luft. Man hat nicht mehr nötig, Argumente gegen ihn zu sammeln. Man geht einfach an ihm vorbei. Das ist Gottlosigkeit. Nun hat Gott aber an seinem Plan festgehalten. Menschen sollen ihn verehren und ihm dienen. Aber dazu musste zunächst einmal etwas passieren. Wir wissen es alle. Der Jesus kam in diese Welt. Und er erwarb uns die Würde zurück, die wir verloren hatten. Warum denn? Wie denn? Nun, indem er den überwand und besiegte, der uns das Rückgrat gebrochen hatte. Er tat es als der Sohn Gottes, aber zugleich auch als Mensch. Und wenn wir diese Linie des Menschen, Jesus Christus, einmal durchziehen, können wir tatsächlich sagen, der Erlöser, der auch Mensch ist, hat Satan besiegt. Ein Mensch hat Satan besiegt. Wir müssen natürlich sofort weiter sagen, nein, nein, keiner von uns, von unserer Art. Der einzige Mensch, der Sündlose, aber Mensch hat den besiegt, der die Menschen in die Sünde führte, der uns zu würdelosen Menschen machte. Und das ist eigentlich ein gewaltiger Triumph. Und damit wurde der gesamten Menschheit die Würde wieder zurückgebracht. Die Würde, die wir verloren hatten. Und deshalb Deshalb nahm der Herr Jesus auch das Menschenbild an, das von der Sünde geprägt war. Und die große Erniedrigung lag auch darin, dass der Jesus das Menschenbild annahm, das keine Würde mehr bei Gott hatte. Denn er erniedrigte sich ja bis unter die normale Erscheinung des Menschen. Philipper 2 berichtet uns das. Und ich kann mir gut vorstellen oder ein Stück vorstellen, dass das eine gewaltig große Erniedrigung war, dieses Menschenbild anzunehmen, das von der Sünde geprägt war. Und dennoch blieb der Jesus selbst frei von jeder Sünde. Aber er war kein besonderes Wesen, das man sofort erkannt hätte. Wir sehen es ja daran, dass Judas dem Herrn Jesus einen Kuss geben musste, damit man ihn erkennt, dort in der Dunkelheit, damit man ihn dann greifen konnte. Dieses Bild nahm der Herr Jesus an, unsertwegen, aus Liebe zu uns. Denn er wollte ja den Schluss bilden in dieser unseligen Menschheitskette. Er wollte dieser Phase der Sünde ein Ende bereiten. Er wollte das wieder bewirken, wozu wir Menschen grundsätzlich bestimmt waren. Er wollte uns fähig machen, zur Ehre Gottes zu leben. Und deshalb erfüllte er alle Voraussetzungen, die an den Erlöser gestellt wurden. Ich will sie kurz nennen. Zunächst einmal, der Erlöser musste ein Mensch sein. Warum? Aus juristischen Gründen. Ein Mensch hat den Sündenfall bewirkt, nur ein Mensch konnte ihn auch wieder korrigieren. Der Erlöser musste sündlos sein. Und deshalb war unter uns keiner zu finden. Nur ein Sündloser kann die Sünde anderer Menschen auf sich nehmen. Wir selbst waren ja alle Todeskandidaten. Wir hatten den Tod vor Augen und konnten nicht den Tod anderer auf uns nehmen. Der Herr Jesus, der Einzige, konnte das. Sündlos. Und er hat seine Qualität bewiesen. Wir sehen das in der Versuchungsgeschichte. Adam hat unter besten Bedingungen versagt. Der Herr Jesus hat unter den schwierigsten Bedingungen gesiegt. Als Mensch gekämpft, durchgehalten, bis zum Sieg am Kreuz auf Golgatha. Und die dritte Forderung und Voraussetzung, der Erlöser muss die Erlösung auf dieser Erde bewirken, im Machtbereich Satans. Hier, wo die Sünde in die Welt kam, dort sollte sie auch wieder herausgebracht werden, gesühnt werden, besiegt werden. Deshalb kam der Jesus auf diese Erde. Und die letzte Forderung, der Erlöser muss ein ewiges Wesen, eine ewige Person sein. Warum? Die Folgen des Sündenfalls waren ja keine Folgen von 100 Jahren, von 1000 Jahren oder 3000 Jahren. Das hätten wir ja noch gerade überstehen können, sondern die Folgen waren ja eine ewige Trennung von Gott. Und ein ewiger Zustand kann nur durch ein ewiges Wesen, durch einen Gott letztlich, wieder korrigiert und gut gemacht werden. Und so haben wir in dem Herrn Jesus die Würde zurückgewonnen. Aber das ist das Wunderbare an ihm. Er tut ja mehr, als eigentlich nötig war. Er tut mehr, als dass das korrigiert wird, was im Garten Eden zu Bruch ging. Wir werden nicht in den Zustand versetzt, wie Adam und Eva im Garten Eden, im Paradies, wie man landläufig sagt, sondern der Jesus tut mehr. Seit Golgatha ist Gott geoffenbart, wie es vorher nicht war. In Jesus Christus sehen wir Gott, wie er wirklich ist. Und seit Golgatha ist auch eine höhere Art der Verehrung und Anbetung Gottes möglich. Warum? Nun, der Herr Jesus als der Sohn Gottes zeigt uns, wie Gott ist. In ihm sehen wir das Lamm, von Gott erwählt, vor Grundlegung der Welt. In Jesus Christus sehen wir am Kreuz auf Golgatha die göttliche Liebe, und ich bin persönlich überzeugt, diese Liebe ist nicht mehr steigerungsfähig. Wir werden auch selbst in der Ewigkeit keine höhere Liebe erkennen. Wir werden sie besser verstehen können. Aber es gibt keine höhere Liebe als die, die der Herr Jesus gezeigt hat. Als die Liebe, die wir am Kreuz auf Golgatha sehen, wo Gott seinen einzigen Sohn hingibt für uns. Und damit wird das möglich, was Gott schon immer suchte, nämlich, dass Menschen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und deswegen ist die Anbetung und Verehrung Gottes die höchste Bestimmung des Menschen. Sie geht weit über die Gemeinschaft mit Gott hinaus, dass wir Gott anbeten dürfen als Menschen. Und seit Golgatha gibt es nun diesen Dienst aus Liebe. Und unsere ganze Existenz ist auf Dienst abgestellt. Ganz praktisches Beispiel. Stellen wir uns einmal vor, wir dürften nicht mehr aktiv sein. In keiner Weise. Einige junge Leute denken, hurra, da warte ich ja schon lange drauf. Mal so ein paar Wochen überhaupt gar nichts tun. Auch stellen wir uns das nicht so leicht vor. Wir dürften nicht mehr denken. Wir dürften nicht mehr planen. Wir dürften nicht mehr sorgen für andere. Wir dürften nicht mehr forschen. Wir dürften nichts mehr lernen. Vielleicht dürften wir nur noch gerade essen. Dann wären wir keine Menschen mehr. Unser Menschsein wäre dahin. Wir wären mit den Tieren vergleichbar. Die denken nämlich auch nicht. Und ich weiß nicht, ob Tiere groß planen. Und forschen tun die auch nicht. Und sorgen tun die sich auch nicht gewaltig. Sie handeln aus dem Instinkt heraus. Das, was sie tun, bei den Tieren erkennen wir, sie fressen vielleicht alles, was grün ist, und weitergeht ihre Intelligenz ja auch nicht. Das wäre eigentlich grausam. Der Dienst, die Tätigkeit gehört mit zum Menschen. Vater und Mutter sorgen sich für ihre Kinder. Man sorgt sich für andere. Man denkt weiter. Man nutzt seine Tätigkeiten. Und das soll zunächst einmal auch für Gott da sein. Und der erneuerte Mensch, dessen bin ich sicher, findet seine auch ganz persönliche Rolle im Dienst für Gott. Und natürlich auch im Dienst am Menschen, der aus dem Ersten erwächst. Und so ist das Fruchtbringen, und damit kommen wir auch zu unserem Text, dann nicht etwas Künstliches, was wir nun irgendwie produzieren, sondern ist es das natürliche Resultat, dass wir erneuert sind, dass wir Christen geworden sind. Es ist das Resultat, dass wir nun zu Gott gehören und dass wir ja ihm dienen wollen, dass unser Leben ihn verehren soll. Und die Bibel zieht auch diese Verbindung. Wenn Menschen Buße tun, dann sollen sie entsprechende Frucht bringen, sagt uns Matthäus 3, Vers 8. Auch wenn jemand zum Glauben gekommen ist, dann hat das zur Folge Frucht bringen, Dienst für Gott. Und hier in Johannes 15 sehen wir ganz besonders den Aspekt der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Diese Gemeinschaft hat Folgen. Wer in ihm bleibt, der bringt Frucht. Und die Bibel macht uns auch deutlich, dass diese Frucht dann tatsächlich automatisch kommt. Denn das Wachsen liegt noch nicht mal in unserer Verfügbarkeit. Aber wir können die Voraussetzungen erbringen, damit Gott etwas wachsen lassen kann in unserem Leben. Das ist ganz interessant. Und da wollen wir nun auf diese Verse eingehen in Johannes 15. Ich habe sie ein wenig gegliedert. Zunächst einmal wollen wir darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, wenn ein Mensch ohne Frucht, ohne Dienst für Gott lebt. Manche sagen, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich komme ja trotzdem in den Himmel. Das mag sein. Aber zunächst einmal macht uns die Bibel deutlich, dass es dann ein totes Bekenntnis ist, wenn unser Leben keine Frucht bringt. Da können wir viel erzählen. Aber das Wesentliche fehlt. Und wir wissen, dass Gott auch beklagt im Psalm und an weiteren Stellen, dass sein Volk Israel keine Frucht bringt. Dass er dafür ja geradezu das Volk geschaffen hatte, Frucht zu bringen. Und der Prophet Jesaja beklagt es auch, dass da Gott doch etwas gepflanzt hatte. Als Edelrebe wird dort gesagt. Und was ist herausgekommen? Bittere Früchte, Herlinge. Das sind traubenähnliche, bittere Früchte, die aber niemand genießen kann. Da sehen wir diese Tragik des Bekenntnisses des Volkes Israel ohne Frucht. Und daran knüpft ja im Grunde der Herr Jesus hier an. Als der Messias, als der Herr seines Volkes, wollte er ja nun diese Menschen, und mit den Jüngern fängt er an, dieses wieder aufbauen. Sie sollten durch die Gemeinschaft mit ihm, durch die Verbindung zu ihm, Frucht bringen. Ist es nun tragisch, wenn man keine Frucht bringt? Es ist gewaltig tragisch. Denken wir zunächst einmal an Gott selbst. Gott schafft alle Voraussetzungen zum Fruchtbringen. Und dann ignorieren wir diese Voraussetzungen, die Gott uns schenkt. Wir vereiteln die besten Absichten Gottes. Ob uns das nicht berühren muss? Wenn wir überlegen, wie viel Gott getan hat, um dein und mein Leben segensreich und dienstreich und fruchtreich zu machen. Er hat seinen Sohn letztlich dafür gegeben, damit wir ihn überhaupt wieder verehren können. Wie stehen wir zu Jesus Christus? Haben wir diese persönliche Beziehung? Haben wir diese ganz konkrete Gemeinschaft heute erlebt? Aber nicht nur in Gottes Augen ist es eine Tragik, wenn Menschen an ihm vorbeileben, sondern auch in den Augen der Mitmenschen. Denn Menschen wollen an uns ja Gott sehen. Sie wollen von uns lernen, wie man mit Gott lebt. Und es ist schon eine tragische Sache, wenn Gott uns in die Welt schickt als Zeugnisse für ihn und die Menschen sehen gar nicht, dass wir zu Gott gehören. Und sie erkennen es wahrscheinlich weniger an der Bibel, die wir unter dem Arm geklemmt haben, weil wir sie kaum unter dem Arm geklemmt haben, sondern vielmehr an unserem Verhalten. An unserem Verhalten, in unseren Entscheidungen, in unserem praktischen Leben. Und es ist auch eine Tragik, was uns selbst angeht. Denn ohne Frucht leben wir an der eigentlichen Bestimmung ja vorbei. Wir wissen, dass, wie wir das machen würden, wenn wir einen Garten haben. Da steht ein schöner Baum. Und in jedem Frühjahr kommen schöne, saftige, grüne Blätter hervor. Aber Äpfel kommen da nie dran. Da mag man ein paar Jahre sagen, na gut, da können wir uns, wenn die Sonne heiß scheint, auch drunter setzen. Aber dafür kauft man sich eigentlich einen Sonnenschirm. Und irgendwann, und die Bibel berichtet das so, könnte man dann gut auf die Idee kommen und sagen, den Baum, den sägen wir ab. Wir warten noch 2, 3 Jahre und dann wird er umgesägt. Dann verheizen wir den, ist wenigstens etwas. Und diese Konsequenz wird hier ja auch angedeutet. Wir wissen es, dass hier geht es nicht darum, ob man als Wiedergeborener dann wieder in den Zustand des Nicht-Wiedergeborenseins verfallen kann, sondern es geht hier darum, ob wir für Gott brauchbar sein können oder nicht, ob er uns einsetzen kann oder nicht, oder ob er uns beiseite stellen muss, weil wir nicht brauchbar für ihn sind und dass er dann andere nimmt. Keine Frucht ist eine gewaltige Tragik in den Augen Gottes, aus der Sicht der Menschen, die an uns etwas sehen sollen, und auch was uns angeht. Wie kann man nun zu diesem fruchtreichen Leben kommen? Ja, zunächst einmal macht uns unser Text klar, dass die Rebe gar nichts kann. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist sehr, sehr wichtig. Weil ich selbst immer wieder merke, dass man auch aus einer gut funktionierenden Routine schließen kann, es läuft schon ganz gut bei mir. Und dann fällt man auf die Nase. Wer hätte das nicht schon erfahren? Mir wird zunächst einmal gesagt, dass die Rebe von sich selbst keine Frucht bringen kann. Und an diesen Punkt will uns Gott auch immer wieder führen. Da können wir planen, da können wir denken, da können wir viele Dinge tun, da können wir unseren ganzen Willen zusammennehmen und es klappt nicht. Die Rebe kann zum Erzeugen der Frucht nichts beitragen, wirklich gar nichts. Oder mag manch einer denken und sagen, ich bin aber eine gute Rebe. Nein, die gute und auch die allerbeste Rebe ist genauso hilflos wie die allerschlechteste, wenn wir schon diese Unterscheidung machen wollen. Ob ich intelligent bin oder ob ich dumm bin, ob ich schwach bin, ob ich sehr viele Erfahrung habe, egal was wir aufzählen können, wir können nichts zum Fruchtbringen beitragen. In einer Rebe ist nicht die geringste Spur fruchtbaren Lebens. Die Rebe, die Frucht bringt und am Weinstock ist, hat in sich selbst genauso wenig Kraft zum Fruchtbringen wie die Rebe, die losgelöst ist. An diesem Tatbestand ändert sich tatsächlich nichts. Das ist schwer zu kapieren. Aber es ist so. Ich sage nochmal, selbst wenn wir am Weinstock sind, haben wir in uns selbst noch lange keine Kraft und keine Möglichkeit, Frucht zu bringen. Genauso wenig, als wenn wir weit gelöst sind vom Weinstock. Und dieser Punkt muss zunächst einmal auch von uns akzeptiert werden, auch von mir immer wieder neu. Herr, ich kann gar nichts. Auch die Erfahrungen, die guten geistlichen Erfahrungen von gestern reichen nicht aus, um heute in deinem Sinne leben zu können. Der Herr will uns immer wieder an den Punkt der totalen Hilflosigkeit führen. Wir können nichts. Die Rebe kann keine Frucht bringen aus sich selbst heraus. Sie wird es auch nie können. Auch nicht, wenn man 10 Semester Theologie studiert oder 12 Semester praktisches Christsein. Wir bleiben in uns selbst hilflos. Warum? Wir sind und bleiben abhängig vom Weinstock. Tatsächlich alles in uns wirken. Und dieses zu akzeptieren, ist der Schlüssel zu einem fruchtbaren Leben. Und der Jesus sagt auch nicht, dass er uns helfen will, Frucht zu bringen, sondern er will tatsächlich alles tun. Auch diese Erkenntnis muss uns immer wieder ganz neu erfassen. Er will tatsächlich alles selber wirken. Und das hat der Apostel Paulus, und das haben viele Menschen erfahren, die dann auch ausdrücken konnten, Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt noch lebe, das will ich in diesem Glauben an meinem Herrn leben. Ich will mich selbst gar nicht mehr abstrampeln, das habe ich endlich aufgegeben. Das geht nur in eine falsche Richtung. Ich will für meinen Herrn leben. Der Herr Jesus lebt in uns. Ob wir vielleicht alle über die Bedeutung des Herrn Jesus in uns, ob wir über die Wirksamkeit des Heiligen Geistes neu nachdenken müssen, ob wir uns das nicht vielleicht auch täglich mehrfach bewusst machen müssen, wer in uns lebt und in uns wirken will, sind unsere Gedanken vielleicht viel zu schnell und viel zu sehr mit anderen Problemen beschäftigt, dass wir vielleicht nur morgens, wenn wir beten, uns das deutlich machen und vielleicht abends noch und der ganze Tag rauscht so vorüber. Nun, ich weiß, dass wir alle unsere Arbeit haben und man kann nicht den ganzen Tag in der Bibel lesen, ist auch nicht gemeint, aber wir sollten auf inneren Empfang sein. Herr, was willst du jetzt? Erwartest du ein gutes Wort von mir zu einem Menschen, der suchend ist? Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wo der Herr in uns wirken will. Ich bin in euch. Das ist die entscheidende Sache. Der Jesus will alles in uns wirken. Nun könnte die Frage kommen, und die ist berechtigt, brauche ich denn gar nichts tun? Doch, unser Text macht es ja deutlich, bleibt in mir. Bleibt in mir, sagt der Jesus. Das ist auch das Einzige. Nun ist das Bleiben in Jesus Christus keine Frage des Gefühls. Könnte jemand sagen, ich meine, es wäre ganz in Ordnung. Das Bleiben ist keine Frage des Gefühls. Sondern für mich bedeutet es, dass ich keine Distanz zulasse zwischen dem Herrn Jesus und mir. Da darf nicht die geringste Sünde dazwischen kommen. Weil diese Sünde sofort die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus durchbricht. Nicht nur ein klein wenig, sondern sie ganz nimmt in dem Moment. Und deswegen fordert uns die Bibel auf, dass wir uns dann selbst reinigen, wie er rein ist. So steht es im 1. Johannesbrief. Also keine Distanz zulassen. Denn das wissen wir ja auch und das können wir fast vom Bild ableiten. In dem Moment, wo zwischen Rebe und Weinstock eine Distanz ist, kann dieser Saft ja nicht mehr fließen, dann ist aus. Wir wissen das von anderen Beispielen, auch in elektrischen Leitungen. Wenn da die geringste Distanz ist, dann gehen die Lichter aus. Die Verbindung muss da sein, das ist das Entscheidende.
Und diese Distanz kann durch Sünde hervorgerufen werden. Vielleicht, dass man auch falsche Lebensentscheidungen trifft. Denkt auch an junge Leute, die vielleicht sich einen Lebenspartner suchen und dann vielleicht da jemand gefunden haben, der gar nicht zum Herrn Jesus gehört. Das wird sich unweigerlich auf das eigene Leben auswirken. Oder dass man sich Lebenssorgen aufbürdet, sodass wir keine Zeit mehr finden für die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Ach, es gibt so viele Punkte. Stattdessen bleibet in mir, sollten wir uns um die Nähe zum Herrn Jesus kümmern. Das können wir. Wir können sein Wort lesen. Es führt uns immer wieder in die Nähe Gottes. Wir dürfen zu unserem Herrn beten und dürfen da Gemeinschaft mit ihm haben. Dann dürfen wir uns auf die Verheißung der Bibel stützen. Und wir sollten geradezu eine Erwartungshaltung haben, wenn es um das Fruchtbringen geht. Hatten wir heute diese Erwartung an den Herrn Jesus, dass er in uns wirkt? Dass er durch uns wirkt? Ich muss bekennen, dass ich an manchen Tagen nicht unbedingt so diese konkrete Erwartungshaltung habe. Und dann muss man abends feststellen, da sind wieder 10 Stunden verrauscht. Aber ebenso können wir positiv diese Erwartungshaltung haben. Und ich habe es auch schon erlebt, wenn ich diese Erwartung an den Herrn habe, nicht an mein Können, sondern an den Herrn, dann schenkt er Gelegenheiten, wo man genau merkt, das ist eine Gelegenheit, die schenkt der Herr mir. Dass da gerade eine Gelegenheit ist, wo man auch einem Menschen von dem Herrn Jesus weitersagen kann. Das ist eine wunderbare Sache, wenn man das erfahren kann, dass der Herr dann die Gelegenheiten gibt. Dass wir sie uns nicht erzwingen müssen, sondern sie uns praktisch zufallen. Das ist göttlicher Zufall. Dass wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, uns alle anderen Dinge zufallen und der Herr uns auch in dieser Hinsicht Gelegenheiten gibt. Und dann sollten wir dieses, was der Herr uns hier auch in diesem Abschnitt sagt, annehmen. Dass er sagt, ich bin in euch. Bleibt in mir. Dass wir ihm beim Wort nehmen, dass wir ganz neu anfangen zu danken. Herr, das nehme ich heute am Freitag an. Das will ich neu kapieren. Ich habe gerade in diesem Zusammenhang festgestellt, dass ich in vielen Situationen die biblischen Aussagen nur theoretisch im Kopf kapiert hatte. Ja, der Herr Jesus lebt in mir. Und? Damit muss ich noch nicht viel ändern. Dieses Wissen muss nun 30 Zentimeter rutschen, wie wir sagen. Es muss ins Herz gehen. Was heißt das denn? Ach, da war ich noch relativ jung. Da habe ich diesen Abschnitt auch wohl mal ein Stückchen mehr kapiert, als es vorher war. Und dann habe ich einfach meinem Herrn nur gedankt. Ich danke dir dafür, dass ich zu dir gehören darf, dass du in mir wohnst. Das nehme ich jetzt an. Ich danke dir dafür. Und dann wurde mir das auch so richtig bewusst. Denn wir dürfen ja den Herrn Jesus, unseren Herrn, beim Wort nehmen und ihm dafür danken. Das macht auch innerlich frei. Frei zum Dienst für den Herrn Jesus. Denn wir können auch in eine Hektik verfallen, die nicht gut ist. Nehmen wir uns einmal ein Beispiel. Das ist ein reicher, reicher Mann. Eines Morgens wacht er auf und er hat ein Stück vergessen, dass er reich ist. Der sagt sich, ich muss ja für meinen Lebensunterhalt sorgen. Es wird höchste Zeit. Es ist schon 22:30. Ich muss etwas tun. Ich bin ja bettelarm. Was werde ich heute Mittag essen? Und der reiche Mann, der marschiert los und setzt sich an die nächste Straßenecke und spielt Mundharmonika und hat so ein Körbchen davor gelegt und ab und zu fällt da ein 5-Pfennig-Stück rein. Ein armseliges Bild gibt dieser Mann ab. Oftmals geben wir als Christen auch sein armseliges Bild ab. Da merkt man nichts von dem Reichtum Gottes in uns. Warum? Weil wir das vergessen haben. Was muss nun dieser Mann denn tun? Muss er sich Geld erwerben? Muss er noch besser Musik spielen, damit die Leute mehr Geld geben? Nein, er muss nur in den Zustand zurückkehren, aus dem er gekommen ist, aus dem er sich entfernt hat. Er braucht für keine Mark arbeiten, denn er braucht nur zurückgehen in sein Haus. Da wird man auf ihn warten. Da wartet schon die große Mittagsmahlzeit auf ihn.
Dafür braucht er keinen Finger krumm machen. Er nimmt das dankbar an, was ihm im Grunde schon gehört und was ihm gehört. Und so sehe ich ein Stück uns Christen, dass wir anfangen, den Herrn Jesus konkret beim Wort zu nehmen. Dass wir uns nicht abstrampeln, sondern danken, Herr, du willst das wirken. Und das ist ja der Grundtenor in unserem Text hier. Ich bin in euch, bleibt in mir. Lauft nicht aus dem weg. Lauft nicht weg und vergesst, welche Stellung ihr habt. Vergesst nicht die Möglichkeiten, die ich euch doch geben will. Denn wenn ihr alleine losmarschiert, dann gibt es keine Möglichkeiten mehr. Dann strampeln wir uns ab und es führt zu nichts. Mit Danksagung annehmen. Wenn sich ein Mensch bekehrt, dann wissen wir ganz genau, der hat es nur gepackt, wenn er auch Danke sagt. Und ich bin sicher, in vielen, vielen anderen Glaubenssachen, wenn es um Inhalte des Glaubens geht, um Verheißungen geht, um Zusagen Gottes geht, ist es genauso. Das sollen wir nicht nur theoretisch erfassen, weil es in der Bibel steht, sondern sagen, danke Herr, das nehme ich an. Ich will es nun verwirklichen. Du lebst in mir. Davon gehe ich jetzt aus und ich bin gespannt, was du in mir wirken willst. Und das sehen wir dann auch hier, dass Frucht wirkt. Unser Text macht auch eine gewisse Entwicklung deutlich. Vers 1 steht nicht Frucht. In Vers 3 steht Frucht. Und dann wird da schon ein wenig weiter gesagt, mehr Frucht. Und in Vers 5 heißt es dann später viel Frucht. Ob uns da vielleicht auch eine Entwicklung deutlich gemacht wird? Eins waren wir als Menschen ohne Frucht, weil wir gar keine Verbindung zu Gott hatten. Dann konnte Gott in uns Frucht wirken. Aber sein Ziel ist, viel Frucht zu wirken. Warum denn? Weil dadurch Gott verherrlicht wird. Vers 8, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Denn die Frucht ist ja zur Verherrlichung Gottes da, nicht für uns selbst. Die Frucht ist nicht für die Rebe da, sondern zur Verherrlichung Gottes. Frucht ist für andere da. Und weil Gott diese Frucht wirkt, weil Gott alles wirkt, gehört auch alle Ehre ihm. Und deswegen können wir uns auch auf nichts einbilden, nichts etwas einbilden, was Gott in unserem Leben gewirkt hat. Wir waren es nicht. Wir sind nur schlichtweg in dem Herrn Jesus geblieben. Wir haben unser Leben zur Verfügung gestellt. Unser Leben, unsere Zeit, unsere Möglichkeiten, unser Haus und vieles, vieles mehr. Und Gott, der Herr Jesus, haben dann gewirkt. Und eine Verherrlichung Gottes kann nur durch Frucht geschehen, die Gott selbst gewirkt hat. Wir sind dazu gar nicht in der Lage. Alles, was wir produzieren, ist menschlich und mag für Menschen einen gewissen Wert haben und in den Augen von Menschen ganz, ganz groß erscheinen. Aber für Gott kann das ganz, ganz klein sein. Vielleicht sogar völlig unbedeutend. Nur was Gott selbst wirken kann, in dir und in mir, das kann ihn selbst auch groß machen und verherrlichen. Das mag aus menschlicher Sicht dann gar nicht so groß erscheinen. Und ich bin sicher, uns werden einmal die Augen aufgehen über das, was Gott durch Menschen wirken konnte, was wir gar nicht so erkannt haben. Und da gibt es viele, viele kleine Aufgaben. Vielleicht am wenigsten die Aufgabe, die von dieser Stelle aus getan wird. Viele, viele andere Aufgaben zur Verherrlichung Gottes, zum Dienst für ihn. Zum Schluss noch einige Aspekte, die ich nur noch andeuten kann, auch weil die Zeit schon wieder vorgerückt ist. Wie kann ich Gott neu verehren? Nun durch Frucht bringen. Die Bibel sagt aber auch, dass wir Buße tun sollen, wenn wir erkennen, dass das bisher nicht so war. Weil wir durch Sünde ja Gott die Ehre nehmen. Deswegen sollen wir Buße tun, umkehren, unseren Sinn ändern. Und ich glaube, wenn man erkennt, dass das Leben bisher ohne Frucht für Gott war, dann ist das wirklich ein Grund zur Buße. Und dann macht die Bibel deutlich, dass wir auch Gott dadurch ehren, dass wir die ehren, denen Ehre gebührt. Dass zum Beispiel, wenn Kinder ihre Eltern verehren, dadurch auch Gott verehrt wird. Dass wir die Autoritäten akzeptieren, die Gott auch gegeben hat, auch in der Gemeinde. Und dass wir Gott auch dadurch ehren, indem wir nicht nach eigenen Ehren suchen und trachten, sondern dass wir immer in allen Punkten Gott die Ehre zukommen lassen. Und indem wir auch die Ehre annehmen, die Gott uns gibt. Der Jesus deutet ja an, dass er sein Vater auch Menschen ehren wird. Indem wir das annehmen, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und wenn wir so diese Haltung haben, bleibet in mir, ich in euch. Und wenn wir die biblischen Aussagen, die weiteren dazu nehmen, dann merken wir, dass das gar nicht so schwierig ist, wie wir es uns vielleicht vorstellen. Und das ist ja das Typische, gerade beim Christentum, beim christlichen Glauben. Alle Religionen müssen sich anstrengen, sie müssen nach Mekka rutschen oder weiß ich was erfüllen, sie müssen bestimmte Summen von Geld geben und haben immer dann noch keine Aussicht, Verbindung mit Gott zu haben, zu bekommen. Gott offenbart sich uns als der liebende Gott. Er erwartet von uns nicht etwas, was wir ohnehin nicht erbringen können. Er erwartet nur diese Bereitschaft. Herr, ich bin bereit. Herr, ich bin für dich da. Ich kann nichts für dich tun, aber ich weiß, du willst durch mein Leben wirken. Und darum stelle ich mein Leben dir zur Verfügung und mein Leben soll dich dann verherrlichen. Lese nochmal Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wenn wir diesen Wunsch haben, diesen ganz ehrlichen Wunsch, Gott zu dienen und zu verherrlichen, dann sehe ich von der Bibel her und von Gottes Möglichkeiten schon lange her nicht mehr den geringsten Widerstand, nicht das geringste Hindernis, sondern dass Gott vielmehr durch uns wirken kann. Wir wollen darüber nachdenken, welche Möglichkeiten Gott hat in unserem Leben. Wir werden viele Möglichkeiten finden, die Gott nutzen möchte für ihn, für andere Menschen und auch zur eigenen Freude, indem wir merken, dass der Jesus in uns lebt und wirkt.